Stefan Zweig. Der versiegelte Zug. Lenin, 9. April 1917. Der Mann, der bei dem Flickschuster wohnt. Die kleine Friedensinsel der Schweiz, von allen Seiten umbrandet von der Sturmflut des Weltkrieges, ist in jenen Jahren 1915, 1916, 1917 und 1918 ununterbrochen die Szene eines aufregenden Detektivromans. In den Luxushotels gehen kühl und als ob sie einander nie gekannt hätten, die Gesandten der feindlichen Mächte aneinander vorüber, die ein Jahr vorher noch freundschaftlich Blitsch gespielt und sich ins Haus geladen. Aus ihren Zimmern huscht ein ganzer Schwarm undurchsichtiger Gestalten. Abgeordnete, Sekretäre, Attachés, Geschäftsleute, verschleierte oder unverschleierte Damen, jeder mit geheimnisvollen Aufträgen bedacht. Vor den Hotels fahren prachtvolle Automobile mit ausländischen Hoheitszeichen vor, denen Industrielle, Journalisten, Virtuosen und scheinbar zufällige Vergnügungsreisende entsteigen. Aber fast jeder hat den gleichen Auftrag: etwas zu erfahren, etwas zu erspähen. Und der Portier, der sie ins Zimmer führt, und das Mädchen, das die Stuben fegt, auch sie sind bedrängt, zu beobachten, zu belauern. Überall arbeiten die Organisationen gegeneinander. In den Gasthöfen, in den Pensionen, in den Postämtern, den Cafés. Was sich Propaganda nennt, ist zur Hälfte Spionage. Was sich als Liebe gebärdet, Verrat. Und jedes offene Geschäft all dieser eiligen Ankömmlinge verbirgt ein zweites und drittes im Hintergrund. Alles wird gemeldet, alles überwacht. Kaum, dass ein Deutscher von irgendwelchem Range Zürich betritt, weiß es die gegnerische Botschaft schon in Bern und eine Stunde später Paris. Ganze Bände voll wahrer und erfundener Berichte senden Tag für Tag die kleinen und großen Agenten an die Attachés und diese weiter. Gläsern sind alle Wände. Überlauscht die Telefone. Aus den Papierkörben und von den Löschblättern wird jede Korrespondenz rekonstruiert. Und so toll wird schließlich dieses Pandemonium, dass viele selbst nicht mehr wissen, was sie sind. Jäger oder Gejagte, Spione oder Bespionierte, Verratene oder Verräter. Nur über einen Mann gibt es wenig Berichte aus jenen Tagen. Vielleicht, weil er zu unbeachtlich ist und nicht in den vornehmen Hotels absteigt, nicht in den Kaffeehäusern sitzt, nicht den Propagandavorstellungen beiwohnt, sondern mit seiner Frau völlig zurückgezogen bei einem Flickschuster wohnt. Gleich hinter der Limmat, in der engen, alten, buckligen Spiegelgasse, haust er im zweiten Stock eines jener festgebauten, dachüberwölbten Häuser der Altstadt, das verräuchert ist, halb von der Zeit, halb von der kleinen Wurstfabrik, die unten im Hof arbeitet. Eine Bäckersfrau, ein Italiener, ein österreichischer Schauspieler sind seine Nachbarn. Die Hausgenossen wissen von ihm, da er nicht sehr gesprächig ist, kaum mehr, als dass er ein Russe ist und sein Name schwer auszusprechen. Dass er seit vielen Jahren aus seiner Heimat flüchtig ist und dass er über keine großen Reichtümer verfügt und keinerlei ergiebige Geschäfte betreibt, erkennt die Wirtin am besten an den ärmlichen Mahlzeiten und an der abgenützten Garderobe der beiden, die mit allem Hausrat kaum den kleinen Korb ausfüllen, den sie beim Einzug mit sich gebracht haben. Dieser kleine, untersetzte Mann ist so unauffällig und lebt so unauffällig wie möglich. Er meidet die Gesellschaft. Selten sehen die Hausleute den scharfen, dunklen Blick in den schmal geschlitzten Augen. Selten kommen Besucher zu ihm. Aber regelmäßig, Tag für Tag, geht er jeden Morgen um 9 Uhr in die Bibliothek und sitzt dort, bis sie um 12 Uhr geschlossen wird. Genau 10 Minuten nach 12 ist er wieder zu Hause. 10 Minuten vor 1 verlässt er das Haus, um wieder als Erster in der Bibliothek zu sein und sitzt dort bis 6 abends. Da aber die Nachrichtenagenturen nur auf die Leute achten, die viel reden, und nicht wissen, dass immer die einsamen Menschen die gefährlichsten sind für jede Revolutionierung der Welt, die viel lesen und lernen, so schreiben sie keine Berichte über den unbeachtlichen Mann, der bei dem Flickschuster wohnt. In den sozialistischen Kreisen wiederum weiß man gerade von ihm, dass er in London Redakteur einer kleinen, radikalen russischen Immigrantenzeitschrift gewesen und in Petersburg als Führer irgendeiner unaussprechlichen Sonderpartei gilt. Aber da er hart und verächtlich über die angesehensten Leute der sozialistischen Partei spricht und ihre Methoden als falsch erklärt, da er sich als unzugänglich erweist und als durchaus unkonziliant, kümmert man sich um ihn nicht viel. Zu den Versammlungen, die er manchmal abends in ein kleines Proletarier-Café einberuft, kommen höchstens 15 bis 20 Personen, meistens Jugendliche. Und so nimmt man diesen Eigenbrötler hin, wie alle diese emigrantischen Russen, die sich mit viel Tee und vielen Diskussionen ihre Köpfe erhitzen. Niemand aber nimmt den kleinen, strengstirnigen Mann für bedeutend. Keine 3 Dutzend Menschen in Zürich halten es für wichtig, sich den Namen dieses Wladimir Iljitsch Uljanow zu merken, des Mannes, der bei dem Flickschuster wohnt. Und hätte damals eines der prächtigen Automobile, die in scharfem Tempo von Botschaft zu Botschaft sausen, diesen Mann durch einen Zufall auf der Straße zu Tode gestoßen, auch die Welt würde ihn weder unter dem Namen Uljanow noch unter jenem Lenins kennen. Erfüllung. Eines Tages, es ist der 15. März 1917, wundert sich der Bibliothekar der Züricher Bibliothek. Der Zeiger steht auf 9 und der Platz, auf dem dieser pünktlichste aller Bücherentleiher tagtäglich sitzt, ist leer. Es wird 9:30 und wird 10. Der unermüdliche Leser kommt nicht und wird nicht mehr kommen. Denn auf dem Wege zu der Bibliothek hat ein russischer Freund ihn angesprochen oder vielmehr angefallen mit der Nachricht, in Russland sei die Revolution ausgebrochen. Lenin will es zuerst nicht glauben. Er ist wie betäubt von der Nachricht. Aber dann stürmt er hin mit seinen kurzen, scharfen Schritten zu dem Kiosk an dem Seeufer. Und dort und vor der Redaktion der Zeitung wartet er nun Stunde auf Stunde und Tag auf Tag. Es ist wahr. Die Nachricht ist wahr und wird jeden Tag herrlich wahrer für ihn. Zuerst nur ein Gerücht einer Palastrevolution und scheinbar nur ein Ministerwechsel, dann die Absetzung des Zaren, die Einsetzung einer provisorischen Regierung, die Duma, die russische Freiheit, die Amnestierung der politischen Gefangenen, alles, was er seit Jahren erträumt, alles, wofür er seit 20 Jahren in geheimer Organisation, im Kerker, in Sibirien, im Exil gearbeitet, ist erfüllt. Und mit einem Mal scheinen ihm die Millionen Toten, welche dieser Krieg gefordert, nicht vergebens gestorben. Nicht sinnlos Getötete scheinen sie ihm mehr, sondern Märtyrer für das neue Reich der Freiheit und der Gerechtigkeit und des ewigen Friedens, das nun anbricht. Wie ein Berauschter fühlt sich dieser sonst so eisig klare und rechnerisch kalte Träumer. Und wie erbeben und jubeln jetzt die hunderte anderen, die in ihren kleinen Immigrantenstuben sitzen, in Genf und Lausanne und Bern, bei der beglückenden Botschaft, heimkehren dürfen nach Russland. Heimkehren dürfen, nicht auf falsche Pässe, nicht mit erborgten Namen und unter Todesgefahr in das Kronreich des Zaren, sondern als freier Bürger in das freie Land. Schon rüsten sie alle ihre kärgliche Habe, denn in den Zeitungen steht Gorkis lakonisches Telegramm: Kehrt alle heim. Nach allen Richtungen senden sie Briefe und Telegramme. Heimkehren. Heimkehren. Sich sammeln. Sich vereinigen. Nun nochmals das Leben einsetzen für das Werk, dem sie seit der ersten wachen Stunde ihr Leben gewidmet. Für die russische Revolution. Und Enttäuschung. Aber konsternierende Erkenntnis nach einigen Tagen: die russische Revolution, deren Botschaft wie mit Adlerschwingen ihr Herz aufgehoben, ist nicht die Revolution, von der sie träumten, und ist keine russische Revolution. Es ist ein Palastaufstand gegen den Zaren gewesen, angezettelt von englischen und französischen Diplomaten, um den Zaren zu verhindern, mit Deutschland Frieden zu schließen, und nicht die Revolution des Volkes, das diesen Frieden und seine Rechte will. Es ist nicht die Revolution, für die sie gelebt haben und für die sie zu sterben bereit sind, sondern eine Intrige der Kriegsparteien, der Imperialisten und der Generäle, die sich in ihren Plänen nicht stören lassen wollen. Und bald erkennen Lenin und die Seinen, dass jenes Versprechen, alle sollten zurückkehren, für alle die nicht gilt, welche diese wirkliche, diese radikale, diese Karl-Marx'sche Revolution wollen. Schon haben Miljukow und die anderen Liberalen Auftrag gegeben, ihnen die Rückreise zu sperren. Und während die Gemäßigten, die für eine Kriegsverlängerung brauchbaren Sozialisten wie Plechanow auf liebenswürdigste Weise von England mit Torpedobooten nach Petersburg unter Ehrengeleit befördert werden, hält man Trotzki in Halifax und die anderen Radikalen an den Grenzen fest. In allen Entente-Staaten liegen an den Grenzen schwarze Listen mit den Namen all derjenigen, die am Kongress der Dritten Internationale in Zimmerwald teilgenommen haben. Verzweifelt jagt Lenin Telegramm auf Telegramm nach Petersburg, aber sie werden abgefangen oder bleiben unerledigt. Was man in Zürich nicht weiß, und kaum jemand in Europa, das weiß man in Russland genau. Wie stark, wie energisch, wie zielstrebig und wie mörderisch gefährlich seinen Gegnern Wladimir Iljitsch Lenin ist. Grenzenlos ist die Verzweiflung der ohnmächtig Zurückgehaltenen. Seit Jahren und Jahren haben sie in zahllosen Generalstabssitzungen in London, in Paris, in Wien ihre russische Revolution strategisch ausgedacht. Jede Einzelheit der Organisation haben sie erwogen und vorgeprobt und durchdiskutiert. Jahrzehntelang haben sie in ihren Zeitschriften theoretisch und praktisch die Schwierigkeiten, die Gefahren, die Möglichkeiten gegeneinander abgewogen. Sein ganzes Leben hat dieser Mann nur diesen einen Gedankenkomplex immer und immer wieder revidierend durchgedacht und zu den endgültigsten Formulierungen gebracht. Und nun soll, weil er hier festgehalten ist in der Schweiz, diese seine Revolution verwässert und verpfuscht werden von anderen, die ihm heilige Idee der Volksbefreiung in den Dienst gestellt fremder Nationen und fremder Interessen. In merkwürdiger Analogie erlebt Lenin in diesen Tagen das Schicksal Hindenburgs in den ersten Tagen des Krieges, der gleichfalls 40 Jahre den Russenfeldzug manövriert und exerziert und, da er ausbricht, im Zivilrock zu Hause sitzen muss und auf der Landkarte mit Fähnchen die Fortschritte und Fehler der einberufenen Generäle verfolgt. Die törichtsten, die fantastischsten Träume wälzt und erwägt der sonst eherne Realist Lenin in jenen Tagen der Verzweiflung. Ob man nicht ein Flugzeug mieten könne und über Deutschland oder Österreich fahren. Aber schon der Erste, der sich zur Hilfe anbietet, erweist sich als Spion. Immer wilder und wüster werden die Fluchtideen. Er schreibt nach Schweden, man solle ihm einen schwedischen Pass besorgen und will den Stummen spielen, um keine Auskunft geben zu müssen. Selbstverständlich erkennt am Morgen nach all diesen fantasierenden Nächten Lenin immer selbst, dass alle diese Wahnträume unausführbar sind. Aber dies weiß er auch am lichten Tag. Er muss nach Russland zurück. Er muss seine Revolution machen statt der anderen, die richtige und ehrliche, statt der politischen. Er muss zurück und bald zurück nach Russland. Zurück um jeden Preis. Durch Deutschland, ja oder nein? Die Schweiz liegt eingebettet zwischen Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Durch die alliierten Länder ist Lenin der Weg als Revolutionär gesperrt. Durch Deutschland und Österreich als russischer Untertan, als Angehöriger einer feindlichen Macht. Aber absurde Konstellation. Von dem Deutschland Kaiser Wilhelms hat Lenin mehr Entgegenkommen zu erwarten, als von dem Russland Miljukows oder dem Frankreich Poincarés. Deutschland braucht am Vorabend der amerikanischen Kriegserklärung Frieden um jeden Preis mit Russland. So muss ein Revolutionär, der dort den Gesandten Englands und Frankreichs Schwierigkeiten macht, ihnen nur ein willkommener Helfer sein. Aber ungeheure Verantwortung eines solchen Schrittes, mit dem kaiserlichen Deutschland, das er 100-mal in seinen Schriften beschimpft und bedroht, nun mit einem Mal Verhandlungen anzuknüpfen. Denn im Sinne aller bisherigen Moral ist es selbstverständlich Hochverrat, mitten im Kriege und unter Billigung des feindlichen Generalstabes gegnerisches Land zu betreten und zu durchfahren. Und selbstverständlich muss Lenin wissen, dass er damit die eigene Partei und die eigene Sache anfänglich kompromittiert, dass er verdächtig sein wird, dass er als bezahlter und gemieteter Agent der deutschen Regierung nach Russland geschickt wird und dass, falls er sein Programm des sofortigen Friedens verwirklicht, ihm ewig die Schuld in der Geschichte aufgelastet wird, den richtigen, den Siegfrieden Russlands verhindert zu haben. Selbstverständlich sind nicht nur die linderen Revolutionäre, sondern auch die meisten Gesinnungsgenossen Lenins entsetzt, wie er seine Bereitschaft kundgibt, notfalls auch diesen allergefährlichsten und kompromittierendsten Weg zu gehen. Bestürzt verweisen sie darauf, dass durch die Schweizer Sozialdemokraten längst schon Verhandlungen angeknüpft sind, um die Rückführung der russischen Revolutionäre auf dem legalen und neutralen Wege des Gefangenenaustausches in die Wege zu leiten. Aber Lenin erkennt, wie langwierig dieser Weg sein wird, wie künstlich und absichtsvoll die russische Regierung ihre Heimkehr bis ins Endlose hinausziehen wird, indes er weiß, dass jeder Tag und jede Stunde entscheidend ist. Er sieht nur das Ziel, während die anderen, minder zynisch und minder verwegen, nicht wagen, sich zu einer Tat zu entschließen, die nach allen bestehenden Gesetzen und Anschauungen eine verräterische ist. Aber Lenin hat innerlich entschieden und eröffnet für seine Person auf seine Verantwortung die Verhandlungen mit der deutschen Regierung. Der Pakt. Gerade weil Lenin um das Aufsehenerregende und Herausfordernde seines Schrittes weiß, handelt er mit möglichster Offenheit. In seinem Auftrag begibt sich der schweizerische Gewerkschaftssekretär Fritz Platten zu dem deutschen Gesandten, der schon vordem allgemein mit den russischen Emigranten verhandelt hatte, und legt ihm die Bedingungen Lenins vor. Denn dieser kleine unbekannte Flüchtling stellt, als ob er seine kommende Autorität schon ahnen könnte, keineswegs eine Bitte an die deutsche Regierung, sondern legt ihr die Bedingungen vor, unter denen die Reisenden bereit wären, das Entgegenkommen der deutschen Regierung anzunehmen. Dass dem Wagen das Recht der Exterritorialität zuerkannt wird. Dass eine Pass- oder Personenkontrolle weder beim Eingang noch beim Ausgang ausgeübt werden dürfe. Dass sie ihre Reise zu den normalen Tarifen selbst bezahlen. Dass ein Verlassen des Wagens weder angeordnet noch auf eigene Initiative stattfinden darf. Der Minister Romberg gibt diese Nachrichten weiter. Sie gelangen bis in die Hände Ludendorffs, der sie zweifellos befürwortet, obwohl in seinen Erinnerungen über diesen welthistorisch vielleicht wichtigsten Entschluss seines Lebens kein Wort zu finden ist. In manchen Einzelheiten versucht der Gesandte noch Änderungen zu erreichen, denn mit Absicht ist das Protokoll so zweideutig von Lenin abgefasst, dass nicht nur Russen, sondern auch ein Österreicher wie Radek in dem Zug unkontrolliert mitfahren dürfen. Aber ebenso wie Lenin hat auch die deutsche Regierung Eile. Denn an diesem Tage, dem 5. April, erklären die Vereinigten Staaten Amerikas Deutschland den Krieg. Und so erhält Fritz Platten am 6. April mittags den denkwürdigen Bescheid: Angelegenheit in gewünschtem Sinne geordnet. Am 9. April 1917, um 2:30 Uhr, bewegt sich vom Restaurant Zähringer Hof ein kleiner Trupp schlecht gekleideter, koffertragender Leute zum Bahnhof von Zürich. Es sind im Ganzen 32, darunter Frauen und Kinder. Von den Männern ist nur der Name Lenins, Sinowjews und Radeks weiter bekannt geblieben. Sie haben gemeinsam ein bescheidenes Mittagsmahl genommen. Sie haben gemeinsam ein Dokument unterzeichnet, das ihnen die Mitteilung des Petit Parisien bekannt ist, wonach die russische provisorische Regierung beabsichtigt, die durch Deutschland Reisenden als Hochverräter zu behandeln. Sie haben mit ungelenken, schwerflüssigen Lettern unterschrieben, dass sie die ganze, volle Verantwortung für diese Reise auf sich nehmen und alle Bedingungen gebilligt haben. Still und entschlossen rüsten sie nun zu der welthistorischen Fahrt. Ihre Ankunft auf dem Bahnhof verursacht keinerlei Aufsehen. Es sind keine Reporter erschienen und keine Fotografen. Denn wer kennt in der Schweiz diesen Herrn Uljanow, der mit zerdrücktem Hut, in einem abgetragenen Rock und lächerlich schweren Bergschuhen, er hat sie bis nach Schweden gebracht, da inmitten eines Trupps mit Kisten beladener, korbbepackter Männer und Frauen schweigsam und unauffällig einen Platz im Zuge sucht. Nicht anders sehen diese Leute aus als die zahllosen Auswanderer, die von Jugoslawien, von Ruthenien, von Rumänien her oft in Zürich auf ihren Holzkoffern sitzen und ein paar Stunden Rast halten, ehe man sie weiter befördert ans französische Meer und von dort nach Übersee. Die Schweizerische Arbeiterpartei, die Abreise missbilligt, hat keinen Vertreter gesandt. Nur ein paar Russen sind gekommen, um ein bisschen Lebensmittel und Grüße in die Heimat mitzugeben. Ein paar auch, um in der letzten Minute noch Lenin von der unsinnigen, der verbrecherischen Reise abzumahnen. Aber die Entscheidung ist gefallen. Um 3:10 Uhr gibt der Schaffner das Signal und der Zug rollt fort nach Gottmadingen zur deutschen Grenzstation. 3:10 Uhr. Und seit dieser Stunde hat die Weltuhr andern Gang. Der plombierte Zug. Millionen vernichtender Geschosse sind in dem Weltkrieg abgefeuert worden. Die wuchtigsten, die gewaltigsten, die weithin tragendsten Projektile von den Ingenieuren ersonnen worden. Aber kein Geschoss war weittragender und schicksalsentscheidender in der neueren Geschichte als dieser Zug, der, geladen mit den gefährlichsten, entschlossensten Revolutionären des Jahrhunderts, in dieser Stunde von der Schweizer Grenze über ganz Deutschland saust, um in Petersburg zu landen und dort die Ordnung der Zeit zu zersprengen. In Gottmadingen steht auf den Schienen dieses einzigartige Projektil, ein Wagen zweiter und dritter Klasse, in dem die Frauen und Kinder die zweite Klasse, die Männer die dritte belegen. Ein Kreidestrich auf dem Boden begrenzt als neutrale Zone das Hoheitsgebiet der Russen gegen das Abteil der zwei deutschen Offiziere, welche diesen Transport lebendigen Ekrasits begleiten. Der Zug rollt ohne Zwischenfall durch die Nacht. Nur in Frankfurt stürmen plötzlich deutsche Soldaten heran, die von der Durchreise russischer Revolutionäre gehört haben, und einmal wird ein Versuch der deutschen Sozialdemokraten, sich mit den Reisenden zu verständigen, zurückgewiesen. Lenin weiß wohl, welchem Verdacht er sich aussetzt, wenn er ein einziges Wort mit einem Deutschen auf deutschem Boden wechselt. In Schweden werden sie feierlich begrüßt. Ausgehungert stürzen sie über den schwedischen Frühstückstisch, dessen Smörgås ihnen wie ein unwahrscheinliches Wunder erscheint. Dann muss sich Lenin erst statt seiner schwerfälligen Bergstiefel noch Schuhe kaufen lassen und ein paar Kleider. Endlich ist die russische Grenze erreicht. Das Projektil schlägt ein. Die erste Geste Lenins auf russischem Boden ist charakteristisch. Er sieht nicht die einzelnen Menschen, sondern wirft sich vor allem auf die Zeitungen. 14 Jahre war er nicht in Russland gewesen, hat er die Erde nicht gesehen, nicht die Landesfahne und die Uniform der Soldaten. Aber nicht wie die anderen bricht dieser eiserne Ideologe in Tränen aus, nicht umarmt er wie die Frauen die ahnungslos überraschten Soldaten. Die Zeitung zuerst, die Pravda, um zu untersuchen, ob das Blatt, sein Blatt, den internationalen Standpunkt genug entschlossen einhält. Zornig zerknüllt er die Zeitung. Nein, nicht genug. Noch immer Vaterländerei, noch immer Patriotismus, noch immer nicht genug in seinem Sinne reine Revolution. Es ist Zeit, fühlt er, dass er gekommen ist, um das Steuerrad herumzureißen und seine Lebensidee vorzustoßen gegen Sieg oder Untergang. Aber wird er dazu kommen? Letzte Unruhe, letztes Bangen. Wird nicht Miljukow gleich in Petrograd, so heißt die Stadt damals noch, aber nicht mehr lange, ihn verhaften lassen? Die Freunde, die ihm entgegengefahren sind in dem Zuge, Kamenjew und Stalin zeigen ein merkwürdiges, geheimnisvolles Lächeln in dem dunklen Abteil dritter Klasse, das von einem Lichtstumpf unsicher beleuchtet ist. Sie antworten nicht oder wollen nicht antworten. Aber unerhört ist dann die Antwort, die die Wirklichkeit gibt. Wie der Zug einläuft in den finnischen Bahnhof, ist der riesige Platz davor voll von Zehntausenden von Arbeitern. Ehrenwachen aller Waffengattungen erwarten den aus dem Exil Heimgekehrten, die Internationale erbraust. Und wie Wladimir Iljitsch Uljanow jetzt heraustritt, ist der Mann, der vorgestern noch bei dem Flickschuster gewohnt, schon von hunderten Händen gefasst und auf ein Panzerautomobil gehoben. Scheinwerfer von den Häusern und der Festung sind auf ihn gerichtet, und von dem Panzerautomobil herab hält er seine erste Rede an das Volk. Die Straßen beben, und bald haben die 10 Tage, die die Welt erschüttern, begonnen. Das Geschoss hat eingeschlagen und zertrümmert ein Reich, eine Welt.